Sind die Ryan Fire Championship Shirts, die die Liga angeboten haben, eine Frechheit?
Ja.
Nächste Frage. Haben die Ravens den besten Social Media Auftritt aller ELF Franchises?
Nein.
Ist Patrick Esume noch der Richtige für den Posten des Commissioners?
Nein.
Sollten die Verantwortlichen eines ELF-Franchises genau überlegen, welches das erste Signing der neuen Saison ist?
Ja.
Ist es deiner Meinung nach richtig, dass Coach John Newman einen langfristigen Vertrag, also über mehrere Jahre, bekommen hat bei Stuttgart Search?
Definitiv.
Sollte deiner Meinung nach alle Franchises der ELF erst Spieler ab dem 21. Lebensjahr verpflichten dürfen? Also sollte die European League of Football erst ab 21 Jahre sein?
Ja.
So, und damit herzlich willkommen zu Real Talk, einem neuen Format auf Football. Hier in diesem Format wollen wir wirklich Real Talk reden. Hier wollen wir die aktuellen Themen besprechen. Hier lade ich mir Gäste ein, wo ich weiß, okay, die haben ihre Meinung dazu, die werden ihre Meinung kundtun. Und unser erster Gast in der allerersten Folge von Real Talk ist Nils Schröter. Er ist ELF-Champion 2023, ehemaliger Spieler der Leipzig Kings. Er hat sozusagen auch den Untergang mitbekommen. Spielte bei den Berlin Adlern, bei den Berlin Rebels, hat vieles durchgemacht und hat oder vieles erlebt und hat vor kurzem seine Karriere beendet. Und damit sage ich Hallo Nils, schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass du da bist. Ja, dann lass uns gleich zum ersten Thema kommen. Das erste Thema war das Ryan Fire Championship Shirt. Ob es eine Frechheit ist, du hast mit Ja beantwortet. Das heißt, für dich ist es eine Frechheit. Jetzt ist meine Frage, warum macht die Liga sowas? Warum macht die Liga ein weißes Shirt, wo sie einfach nur eine Grafik draufpacken? Ja, die Grafik ist geil, aber ganz ehrlich, in der Zusammensetzung mit dem Shirt ist es einfach wirklich sehr, sehr billig. Meine Frage an dich, Nils, warum macht man sowas?
Ja, ich kann dir nicht sagen, warum man es macht. Ich finde es auf jeden Fall eine Frechheit, was da den Fans verkauft wurde. Ganz ehrlich, gib mir 30 Sekunden auf Canva und ich bastel dir was Besseres. Die Grafik an sich ist cool, aber dann mach wenigstens die Hintergrundfarbe und das T-Shirt in einer Farbe, sodass es aussieht, als wäre der Aufdruck irgendwie eben oder sonst irgendwas. Aber das, was sie gebracht haben, ist die größte Frechheit, die ich je gesehen habe. Also ich glaube, die GFL bringt bessere Championship-Shirts raus.
Und ich habe ja auch gehört, die Ryan Fire durfte keine eigenen Shirts machen, aber eigentlich ist es jetzt auch eine Frechheit der Fans gegenüber, die nicht mal eine Erinnerung, also ein Erinnerungsshirt an diesen geilen Moment haben dürfen. Oder man kauft sich halt dieses Schrott-Shirt. Also ich kaufe es mir beim besten Willen nicht, das steht fest. Aber sollte Ryan Fire da einfach noch nachziehen oder was? Oder ist das eigentlich egal?
Ja, also ich denke, jetzt ist zu spät. Also ist jetzt ein Monat her, warum jetzt noch irgendwie Shirts rausbringen? Außerdem würde ich es mir als Franchise auch nicht unbedingt mit der Liga verscherzen. Ich find's eine Frechheit, was die Liga da gemacht hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass Fire da auf jeden Fall ordentliche Shirts rausgebracht hätte für die Fans. Aber das, was die Liga da rausgebracht hat, ist eine Frechheit. Mich würde mal interessieren, wie viele Shirts davon noch im Lager liegen.
Oder wie viel überhaupt verkauft wurden. Ob da überhaupt welche verkauft wurden, ob die überhaupt vorbestellt wurden oder erst nur auf Bestellungen überhaupt bestellt werden. Weil ich kann mir vorstellen, das sieht ja so aus, das kann man ja ruckzuck raufklatschen, dass sie wirklich erst, ich bestelle mir jetzt ein Shirt, 3 Tage später wird es gedruckt, 5 Tage später ist es bei mir zu Hause. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich auf Lager von diesem Müll was haben. Aber ich weiß es nicht. Ich lasse mich auch eines Besseren belehren, aber wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden.
Wir Linebacker bzw. jede Positionsgruppe von Fire haben sich halt so eigene Position Group Shirts designt, halt während der Saison so mit allen Spielern drauf und allen Coaches drauf und so. Und jedes dieser Shirts sah besser aus als das Championship Shirt. Und da war kein professioneller Designer dran.
Ja, ich habe dich gefragt, haben die Ravens den besten Social Media Auftritt aller ELF-Teams? Du hast gesagt, nein. Ich finde ehrlich gesagt, dass sie die Videos sehr, sehr geil machen. Und auch der Auftritt finde ich sehr professionell. Welches Team findest du denn besser?
Definitiv hat das beste Social Media Team überhaupt die Sea Devils. Die haben ein ordentliches Team dahinter, die haben krasse Kameras, die haben schneller Highlights hochgeladen, als das Spiel vorbei ist. Also die laden ja direkt den Content hoch. Mir geht es nicht unbedingt nur um die Qualität des Contents, sondern auch, wann kommt der Content. Und da ist Sea Devils auf einem ganz anderen Niveau als die restliche Liga. Nicht ohne Grund macht das Social Media Team von den Sea Devils auch Liga. Ich meine, die Franchise und Liga sind ja auch so. Was mich generell beim Social Media Content der Liga beziehungsweise aller Franchises stört, ist, dass die sich alle ein bisschen zu ernst nehmen. Es ist nur Highlights, nur Signing, nur dies, nur das. Ne? Wenn du dir anschaust, was die amerikanischen Franchises posten, die Philadelphia Eagles, ich bin großer Philadelphia Eagles-Fan, die posten Memes, SpongeBob-Memes sind das Ding bei den Philadelphia Eagles. Warum kann kein Franchise sowas? Warum muss man sich so ernst nehmen?
Ist Commissioner Patrick Esume immer noch der Richtige für den Posten? Du hast Nein gesagt. Ich will auch ganz kurz begründen. Ich hatte unten einen Kommentar, wo einer geschrieben hat, dass er sich einen Commissioner wünscht, der nicht so dieser coole Dude von nebenan ist, was er Esume nun mal auch widerspiegelt, sondern wirklich einer, ja, der wirklich mit Schlips und Kragen da steht und wirklich einfach nur seine Aufgaben macht. Einfach, ich komme gerade nicht aufs Wort, ist. Was ist deine Meinung dazu?
Du suchst das Wort professionell.
Nee, das meinte ich jetzt auch nicht, aber ja, nehmen wir professionell. Das ist auch gut.
Meiner Meinung nach muss ein Kopf dafür rollen, dass sich Isume vor die Leipzig Kings Fans gestellt hat und gesagt hat, dass der Standort nicht aufgegeben wird, dass es dann in der Saison keine Lösung gegeben hat. Und nach der Saison offensichtlich auch keine Lösung gegeben hat. Es wird den Fans die ganze Zeit irgendwelche Halbgares präsentiert, die Spieler werden hingehalten, die gerne für die Kings in Zukunft spielen wollen würden aus dieser Region. So unprofessionell kannst du auch in einem Startup-Business nicht auftreten. Dementsprechend ist meiner Meinung nach die Person, die sich vor die Fans gestellt hat und solche Reden geschwungen hat, nicht mehr tragbar für die Liga. Ja, mir geht es nicht darum, wie er auftritt und dass er der coole Dude von nebenan ist und der coole Dude aus dem Fernsehen, der nebenbei noch Werbung für Tonbaumarkt und Chio-Chips macht. Das stößt mir auch ein bisschen auf, aber letztendlich, was man ihm zugutehalten muss, ist, dass er den Football in Deutschland in die Öffentlichkeit bringt, über dieses lustige, unprofessionelle, also was heißt unprofessionelle, aber dieses lustige, so weißt du, und das muss man ihm zugutehalten. Was man ihm aber auf jeden Fall vorwerfen muss und was er sich vorwerfen lassen muss, ist die Situation mit Leipzig.
Und genau, ich habe den seriösen Auftritt gesucht. Seriös war das Wort, weil vielen es auch aufstößt, dass ja zum Beispiel, wenn ELF irgendwas ist, er dann auch wirklich, ich meine, es ist sein Job, er muss Geld verdienen, er ist dann halt auch bei RTL, aber so viele Sachen auch bei NFL nebenbei macht, obwohl hier in der Liga auch was falsch läuft und dass ein Commissioner sich eigentlich schon zu 100% auf die Liga konzentrieren sollte. Das war die Bitte eines Kommentars unter einem Beitrag von mir und deswegen wollte ich das Thema mit aufnehmen.
Ja, definitiv. Also als Commissioner, als Chef dieser Liga, der alle Franchises unter einem Hut halten muss und eigentlich dafür sorgen muss, dass dieses Produkt funktioniert, kannst du nicht nebenbei irgendwelche Werbespots drehen, kannst du nicht nebenbei irgendwie einen eigenen Podcast laufen lassen, kannst du nicht nebenbei noch irgendwie ProSieben oder RTL oder whatever machen. Das funktioniert alles nicht. Entweder machst du es ganz oder gar nicht. Und meiner Meinung nach gibt es genug Kandidaten. Ich habe gehört, der Huber, der sucht einen Job. ein bisschen witzig darf man sein. Oder? Nein, aber ich glaube, es gibt genug Kandidaten, die den Posten auf jeden Fall professioneller ausüben würden, die in diese Rolle auch besser reinpassen würden, die nicht so der witzige Typ aus dem Fernsehen sind.
Ja, nicht nur gucken, auch liken. Da unten. Daumen nach oben machen. Und vor allen Dingen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu haltet, zu diesem Thema. Ist Commissioner Esume noch für den Posten geeignet oder er nicht? Ich meine, wir haben eh kein Mitspracherecht, aber mich interessiert eure Meinung schon. Deswegen schreibt das mal in die Kommentare. Er hat anfangs Transparenz versprochen. Er hat den Leipzig Kings-Fans was versprochen, den Spielern was versprochen, alles nicht eingehalten. Aber wiederum hat er auch diese Liga erschaffen. Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Es gibt viel Pro, es gibt viel Contra, aber eure Meinung interessiert mich schon sehr.
Ich kriege nie wieder einen Vertrag in einem ELF-Franchise.
Und du kriegst auch keinen Rabatt im ELF-Merch-Shop nach dieser Aktion jetzt.
Na, schade.
Das war eine komische Frage. Sollten die Verantwortlichen gut überlegen, wer das erste Signing der neuen Saison ist? Es ging natürlich um das Thema. Bei Berlin Thunder war es Kyle Kitchens, wo ich mir persönlich gewünscht hätte, dass es Robin Wilczek wäre, weil ich bin ja so ein Homegrown-Fanatiker und weil der auch wirklich absolut geile Leistung geleistet hat, obwohl natürlich Kyle Kitchens auch eine sehr gute Leistung, sehr, sehr gute Leistung gebracht hat. Und jetzt kommen natürlich die Munich Ravens, die halt natürlich anfangen, mit Homegrowns zuerst zu unterschreiben, anstatt zum Beispiel so Markel Castle oder Shed Jeffries. Das war eigentlich meine Intention dahinter. Wie stehst du dazu? Würdest du da auch eher auf Homegrown gehen oder würdest du einfach der beste Spieler, versuche ich natürlich das erste Signing zu machen oder das Gesicht des Franchise, vielleicht zum Quarterback, ja.
Also, man muss ein bisschen differenzieren. Das erste Posting bei Instagram ist ja nicht automatisch das erste Signing, was stattfindet. Ne, es kann ja sein, dass die Ravens auch schon irgendwelche, keine Ahnung, den Castle oder wen auch immer geresigned haben. Oder vielleicht auch schon einen anderen Quarterback unter Vertrag haben und so weiter und so fort. Das kann ja alles sein. Nur sie wollen offensichtlich erstmal die Homegrown-Spieler vorstellen auf Instagram oder dieses Signings erstmal auf Instagram so präsentieren. Wer da an erster Stelle steht, könnte mir nicht egaler sein, um ehrlich zu sein, ne? Also, ob ich als erster Spieler präsentiert werde oder als vorletzter oder als, keine Ahnung, 31. ist mir scheißegal. Was aber wichtig ist, ist, wen du als erstes unter Vertrag nimmst. Ne? Und ich bin ganz großer Fan davon, gerade in Deutschland, egal ob GFL oder ELF, dass du erstmal die deutschen Spieler unter Vertrag nimmst, erstmal guckst, wen hast du als Deutschen in deinem Kader und dann schaust, wo sind die Lücken, die ich über E-Spots oder A-Spots ausgleichen muss, damit ich eine schlagkräftige Offense und Defense habe. Ne? Aber erstmal muss ich halt schauen, wen kriege ich als Homegrown, damit ich weiß, wo meine Lücken sind.
Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Einmal Homegrown und dann darum, dass Imports aufbauen, wo halt die Lücken sind. Bei mir ging es jetzt aber um den medialen Auftritt tatsächlich auch, weil so ein Johannes Zierngiebel, ich kann den gar nicht aussprechen, der jetzt bei den Ravens als erstes gesigned wurde, der hat natürlich jetzt ein mediales Aufkommen, wird, ich kann es dir schon mal voraussagen, bei Touchdown24 jetzt einen Artikel bekommen, ist das erste Signing für 2024. Wäre es natürlich jetzt ein Shed Jeffries, wäre es jetzt einfach wieder so normal gewesen. Und ich finde das schon wichtig tatsächlich, dass man auf die Homegrowns auch ein bisschen aufbaut und seine besten Homegrowns auch die Möglichkeit gibt, diesen sozialen Hype, weil ganz ehrlich, der 10., 20. Spieler eines Teams interessiert meistens die Fans draußen nicht mehr, weil sie schon gelangweilt sind von neuen Signings. Aber gerade in der heißen Phase gibst du ja dadurch deinen Homegrowns auch Aufmerksamkeit, ob sie es nur wollen oder nicht, ist eine andere Kiste. Aber das war meine Intention jetzt dahinter. Kyle Kitchens ist sozusagen der Superstar für Berlin Thunder, steht außer Frage. München wiederum geht jetzt mit einem Homegrown-Spieler, der natürlich auch eine richtig gute Leistung letzte Saison gebracht hat.
Definitiv. Also ich will keine Leistungen schmälern. Wie gesagt, mir als Spieler war es immer unwichtig. Die Berlin Adler haben teilweise nicht mal gepostet, dass ich geresigned war. Es interessiert mich nicht, ne? Aber ich bin ja auch generell kein Spieler, der großartig auf Social Media le lebt. Dafür mache ich das ja beruflich, dass ich. Aber wie gesagt, mir als Spieler war es nicht wichtig. Ich weiß nicht, ob das so viel mehr mediale Aufmerksamkeit bringt, ob du jetzt das erste Signing bist oder nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das den Spielern so wichtig ist. Ich glaube, denen geht es eher darum, dass sie einen Vertrag haben, dass sie glücklich sind in dem Franchise, in dem sie sind. Ich glaube, dass das wenig Anerkennung vom Team ist, wenn man als Erster oder als Letzter oder sonst irgendwo gesigned wurde.
Lass uns noch kurz über Joe Thomas reden, der O-Line-Coach von den Munich Ravens. Jetzt heute wurden ja zwei neue O-Liner gesigned. Glaubst du, das ist nochmal also noch ein nächstes Level? Oder ich meine, viele sagen, okay, das gab es zu GFL-Zeiten auch schon, dass da irgendwelche ehemaligen NFL-Spieler Coaches wurden. Nehmen wir das einfach nur anders auf, wie gesagt, weil die Liga so medial ist, jetzt kommt da ein NFL Hall of Famer oder gab es das eigentlich schon immer?
Ich weiß nicht, ob jemals ein NFL Hall of Famer Coach in Deutschland geworden ist. Ich wage es zu bezweifeln, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich weiß nicht, was 1970 in der GFL abgegangen ist. Aber ja, letztendlich hat es alles mediale Aufmerksamkeit und ich weiß auch, dass gewisse Spieler jetzt sagen: Hey, guck mal, Joe Thomas, NFL Hall of Famer, mein Position Coach. Der coacht jetzt O-Line bei den Munich Ravens. Jetzt will ich als O-Liner nach München gehen, um da von dem noch was lernen zu können. Natürlich, das zieht Spieler dahin. Ne? Wer Luke Kuechly auf einmal Linebacker-Coach in sonst irgendwo, würde ich vielleicht auch noch mal überlegen, schafft mein Körper noch mal ein Jahr? Die Antwort wäre nein, aber ich würde vielleicht ein zweites Mal drüber nachdenken. So. Weißt du, das ist halt Luke Kuechly übrigens Future Hall of Famer. Ne? Also, das ist kein Vergleich, aber trotzdem ist Ray Lewis, wenn Ray Lewis jetzt irgendwo Linebacker-Coach wäre, würde ich drüber nachdenken. Na klar. So, aber das sorgt schon dafür, dass du andere Möglichkeiten bei den Spielern bekommst. Ne? Ich meine, einen Jim Tom Sula, der als NFL-Coach sich hinstellt und Head Coach bei Rheinfire wird, das hat natürlich auch eine andere Anziehungskraft. Der Mann hat jahrelang D-Line auf dem höchsten Niveau der Welt gecoacht. Ne? Das hat eine Anziehungskraft.
Frage noch einzuwerfen, aber kommen wir gleich zum nächsten Coach und zwar, dass John Newman langfristig gebunden wurde. Über Langfristigkeit wird oft in der Liga gelacht, weil Leipzig zum Beispiel auch mit einem amerikanischen Wide Receiver einen 3-Jahres- oder 2-Jahres-Vertrag gemacht hat. Nächstes Jahr war er nicht mehr da und über diese Verträge lacht eigentlich auch jeder, weil ganz ehrlich, wenn du den rausschmeißen willst, schmeißt du wiederum raus. Aber wie wichtig findest du, dass das? John Newman wirklich einen langfristigen Vertrag bekommen hat und ist das vielleicht nicht auch okay, was ist, wenn es nach 2 Jahren doch nicht läuft und er hat zum Beispiel einen 5-Jahres-Vertrag, wirst du nachher auch nicht mehr los?
Na, los wirst du alle. Wenn du jemanden loswerden willst, wirst du ihn los. Es mag sein, dass langfristige Verträge auf dem Papier immer langfristige Verträge sind, aber vielleicht im echten Leben dann nach 3 Jahren nicht mehr die Leistung gebracht wird und dann schmeißt du ihn raus. Kann sein. Aber in erster Linie ist es einfach an Jordan einen Vertrauensvorschuss von dem Franchise. Die haben gesagt, du hast uns von Haufen Rotze zu einem Championship-Team gebaut. Ne? Ich meine, die Spieler sind wegen Jordan Newman nach Stuttgart gekommen. Ne? Selbes Beispiel, selbes Thema, was wir davor hatten. Der Mann hat da in Stuttgart was aufgebaut und gibt dem noch mal ein Jahr und die spielen wieder um den Ring. Gib dem ein zweites Jahr und die spielen wieder um den Ring. Schau dir an, was der Mann in Schwäbisch Hall gemacht hat. Das Gleiche wird in Stuttgart passieren. Der wird jedes Jahr wird der ganz oben dabei sein. Mal fliegt er im Halbfinale raus, mal im Finale, mal gewinnt er das Ding. Das wird passieren, weil der Typ einfach einen etablierten Coaching-Staff hat. Der hat seinen gesamten Coaching-Staff mitgenommen, der hat seine Spieler mitgenommen. Die kennen das Konzept. Die hören auf ihn, da wird Jordan nicht in Frage gestellt. Und das ist genau das, was du brauchst. Ne? Du brauchst keine Coaches, wo die Spieler hinterm Rücken tuscheln und sagen, ah, eigentlich habe ich gar keinen Bock hier zu sein. Ne? Gibt es auch genug. Ne? Aber letztendlich, das ist einfach das richtige Signal von dem Franchise, dass sie Jordan da das Vertrauen entgegenbringen, langfristig in dieser Organisation tätig zu sein. Finde ich absolut richtig. Egal, ob der in 3 Jahren rausfliegt oder vielleicht in 2 Jahren keinen Bock mehr auf Football hat, kann ja auch sein.
Kann auch sein. Die ersten Spieler, also es ist bei den Panthers schon seit Jahr 1, aber die Vikings fangen jetzt, nee, haben letztes Jahr schon angefangen und jetzt fangen auch die Ravens an, 2 Jahresverträge an Spieler rauszugeben. Findest du das
Ja.
auch wichtig oder unnötig?
Naja, warum kriegen Spieler langfristige Verträge?
Damit sie nicht wechseln zum anderen ELF-Team.
Nee, damit du mit dem Cap ein bisschen hantieren kannst. Ne, weil dann wird der Spieler vielleicht einen Monat länger bezahlt oder der wird vielleicht das ganze Jahr über bezahlt, was dann halt außerhalb von dem Liga-Jahr läuft, deshalb zählt es nicht in Cap Space. Die Teams, die Organisation wissen, wie sie Spieler halten können. Und das läuft halt in erster Linie über Bezahlung und so weiter.
Möchtest du noch ein bisschen ausschweifen? Das ist so ein Thema, das interessiert mich. Nee?
Ja, ich kann ja erzählen, wie es in Organisationen abläuft, in denen ich war. Die es vielleicht, nee, egal.
Es vielleicht nicht mehr gibt, wollte jetzt sagen, ich spoilere mal ein bisschen.
Nee, aber letztendlich, die Organisation tricksen rum. Die versuchen Wege zu finden, wie sie am Cap Space vorbei arbeiten können. Völlig in Ordnung. Ich finde, das Cap Space ist auch viel zu gering angesetzt. Dementsprechend völlig okay, dass die Organisation da Wege suchen, um das quasi auszutricksen. Ja.
Ja, solange es nur Tricksen ist und kein Schummeln, ist ja alles in Ordnung. Nein, sowas wird es immer geben. Selbst wenn der Cap Space irgendwann angehört wird, es gibt immer irgendwelche Wege das war schon immer so und das ist auch in der NFL so. Man findet irgendwelche Regeln, die noch nicht da sind, die du halt noch umgehen kannst. Es wäre halt nur schön, wenn man das so auch mitbekommen könnte als Fan, sage ich mal. Weißt du, wie ich meine? Wenn man da mal ein paar Insider so bekommen könnte, das wäre ganz schön. Weil tatsächlich, auch wenn die Liga mal sagt, es interessiert keinen, die ELF ist ja schon so eine kleine NFL für diese Bubble. Die wollen halt alles aufsaugen. Die wollen wissen, was ist Cap Space. Die wollen wissen, wie viel Geld dem Team zur Verfügung steht. Ob das eigentlich wichtig ist in Deutschland, oder ob man das überhaupt sagen darf, ist eine ganz andere Kiste. Aber die Fans wollen das halt gerne und da sollte der Schritt ja da vielleicht irgendwann auch hingehen.
Ja, also letztendlich, du unterschreibst einen Vertrag, in dem ausdrücklich drinsteht, dass du über gewisse Themen nicht reden darfst. Ne? Ich weiß nicht, ob ich über meinen Vertrag reden darf mit Organisationen, die nicht mehr existieren, weil wer will mich verklagen? Nee. Aber jetzt mal ehrlich so, ne? Wir hatten kann ich ganz offen sagen, in Leipzig hatten wir den Fall, dass Spieler untereinander über ihre Verträge angefangen haben zu reden, wovon dann die Organisation mitbekommen hat, woraufhin die Organisation dann gesagt hat, hey Leute, seid ihr geisteskrank, ihr habt in eurem Vertrag unterschrieben, dass ihr nicht miteinander reden dürft über eure Verträge. So klein wird das gehalten, dass ich mit dem Mann, mit dem ich mir gerade ein Hotelzimmer teile, nicht reden darf darüber, was ich im Monat von der Organisation, die uns das Hotelzimmer bezahlt, auf mein Konto überwiesen bekomme. So klein wird das gehalten. Ich würde gerne nach außen tragen, hey, ich habe X Euro von Leipzig bekommen und ich habe X Euro von Düsseldorf bekommen. Darf ich nicht, weil als Spieler muss ich Angst davor haben, was Franchises auf mir kleinen Spieler austragen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine juristische Ebene hat. Ich weiß aber, dass es eine Blacklist von der Liga gibt, wo vielleicht nach diesem Interview hier mein Name draufsteht, von Spielern, die einfach nicht mehr gesigned werden dürfen. So, wo die Liga vorgibt, hey, du darfst diesen Spieler nicht unter Vertrag nehmen, weil der hat vielleicht mal gekifft oder so. Ey, das ist, ja, wie gesagt, ich würde gerne mehr erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es darf, ob ich es kann, ob ich mir da über juristische Themen Sorgen machen müsste oder sonst irgendwas. Deshalb behalte ich das für mich, was da finanziell los ist. Was ich definitiv sagen kann, weil das Argument höre ich immer, dass Spieler aus der GFL in die ELF wechseln, weil sie in der ELF mehr Geld bekommen. Das ist falsch. Und das ist auf jeden Fall falsch, weil in der ELF gibt es ein Cap Space, an das sich die Teams mehr oder minder halten und mehr oder minder streng sind daran. Und als Spieler verdienst du dann, keine Ahnung, 250, 350 Euro in der ELF. Auf einem Niveau, wo du vorher in der GFL vielleicht 600, 700, 800 Euro verdient hast. Ne? Deshalb kein Spieler wechselt in die Liga wegen des Geldes.
Franchises, sollten die ELF-Franchises Spieler erst ab dem 21. Lebensjahr verpflichten, da hast du ja gesagt. Warum?
Weil Männerfootball anders ist als Jugendfootball. Viele, viele Franchises sind sehr aggressiv dabei, Jugendspieler zu recruiten, was okay ist, weil da sind unfassbare Talente in den Jugendorganisationen. Ich meine, schau dir den Moritz Jasper Brinkmann an, der letztes Jahr von Leipzig recruited wurde. Unfassbares Talent, der braucht vielleicht noch mal ein Jahr oder zwei und der wird in der Liga aufräumen, weil er ein krasser Slot-Receiver ist. Aber er braucht noch 1 bis 2 Jahre. Warum? Weil er einmal gehittet wurde und seitdem Angst vor dem Ball hatte. Weil wo ein Ball, da ein Hit. So, und deshalb, wenn es macht einen Unterschied, ob ein Jugendlinebacker mit 70 Kilo in dich einschlägt oder einen Herrenlinebacker mit 105. Das ist ein Unterschied. Die Athleten in der Herrenabteilung sind größer, schneller, stärker und erfahrener. Die wissen, wo es weh tut. Und deshalb bin ich der Meinung, gib den Kids noch ein Jahr in 1 oder 2 Jahre in einem Farm-Team oder so. Keine Ahnung. Geh in ein GFL-Team zu Berlin Adler oder von mir aus in ein unterregionales Team. Keine Ahnung. So ein Academy-Team oder sonst irgendwas. Vielleicht kriegt man das irgendwann auch so organisiert, dass die ELF-Franchises Academy-Teams haben oder so, damit sie sich selber diese Spieler dann auch ranzüchten können, würde auf jeden Fall Sinn machen. Aber dass die Spieler an den Kontakt gewöhnt werden, dass die an die Geschwindigkeit des Spiels gewöhnt werden. Ich war am Samstag war ich auf einem Jugendländerturnier. Da waren Franchises, die gescoutet haben nach Spielern, die in 2 Jahren aus der Jugend rauskommen. Was in Ordnung ist. Aber dieses Spiel von den Jugendspielern ist so langsam. Und die Tackles sind so, das knallt nicht. Das ist so, ich umarm dich und fall mit dir um. So, das ist Jugendfootball. Das gibt es in der ELF nicht. Da umarmt dich keiner und fällt mit dir um, sondern der knallt dich über den Haufen. Deshalb gib den Spielern Zeit, sich da rein zu entwickeln. Und dann lass sie ELF spielen.
Also ähnlich tatsächlich wie die
Du hast mich
NFL.
nochmal.
Klar gibt es da auch Ausnahmen, dass einer vielleicht ein bisschen früher schon in die NFL kommt, aber die kommen ja auch erst ab einem gewissen Alter dahin. Natürlich haben die durch ihr College, durch ihre Highschool ganz andere Speed auch schon. Da hast du alle natürlich recht, aber sie kommen ja trotzdem erst ab einem gewissen Alter in diese wirkliche Profiliga rein, wo es denn A, um Geld verdienen geht, was es hier noch nicht der Fall ist, wo es auch um schwere Verletzungen geht, was natürlich im College auch passieren kann, wo es aber wo wirklich die Creme der Creme im Endeffekt auseinandertrifft und kein Jungspund reingeschmissen wird, sozusagen.
Ja, also was ich jetzt gerade im Gefühl habe, ist, dass wir ein System schaffen, in dem wir College Football skippen. GFL Juniors ist Highschool-Niveau, wenn du so willst. Vielleicht Ja, ist es Highschool? Und dann skippst du das College und bist in der Big League. So, ich will jetzt nicht ELF und NFL vergleichen, aber das ist so für mich, ne, als würde ein Highschool-Spieler in die NFL gehen. Die Kids sind nicht ready für ELF. Lass die erstmal GFL-Erfahrung machen. Ich erinnere mich an die Zeit, an meine ersten Trainingseinheiten, wo ich als kleiner Stift aus der A-Jugend der Adler rausgekommen bin und meinen ersten Tackling-Drill gegen den Mario Novak hatte, einen legendären Linebacker von den Adlern. Das hat keinen Spaß gemacht. Ich habe im Training einen Danilo Gonzalez getackelt und bin abgeprallt. Ich war nicht ready, auf dem Niveau Linebacker zu spielen. Ich war auch dünn. Ich war körperlich noch nicht ready. So, lass die Kids erst daran wachsen. Deshalb macht Farmteams auf oder geht endlich eine Kooperation mit der GFL ein und nutzt die GFL als Farmteams, als College Step.
Nils, danke, dass du da warst, dass wir ausführlich darüber gesprochen haben. Auch danke, dass du bei manchen Themen Real Talk betrieben hast. Bei manchen noch nicht, aber wie gesagt, es gibt ja noch eine Show 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irgendwann bist du ja mal wieder Gast und dann gehen wir noch mehr ins Detail. Ja, man wird ja lockerer, umso öfter miteinander ja, sich begegnet. Danke, dass du teilgenommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns zeitnah wieder. Und damit sage ich Tschüss mit der ersten Folge Real Talk. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Damit ist die Show auf YouTube vorbei, aber guckt doch beim nächsten Mal live bei Twitch zu. Die Show ging noch knapp eine halbe Stunde länger, wo wir noch andere Themen ausführlich diskutiert haben. Das war aber wirklich nur für Twitch gedacht. Aber hier noch zwei Auszüge für euch, damit ihr seht, um was es halt ging. Genau. Und wie gesagt, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Like da und guckt euch ganz kurz noch die zwei Clips an. Und damit sage ich Tschüss und wir sehen uns nächste Woche Dienstag. Oder ihr schaltet vielleicht am Freitag schon ein zu ELF Newsroom mit Marco. Dankeschön.
Er hat halt wirklich zu den Fans gesagt, es geht weiter. Da hieß es noch die aktuelle Saison. Und im Fernsehen bei RAN hat er so gesagt, okay, sie wird es 2024 geben. Dass er es gar nicht beeinflussen kann, ist okay. Aber dann kann er es halt auch nicht sagen. Und das finde ich, da machst du Fans falschen Hoffnungen, da machst du Spielern falschen Hoffnungen. Bis vor kurzem wussten teilweise Spieler nicht mal, okay, wird es sie jetzt nächstes Jahr geben, kann ich wieder da angreifen. Bis die Liga auf einmal gesagt hat, okay, wir starten mit 17 Teams. Und darum geht es einfach. Du musst als Gesicht einer so großen Liga, die sie in unserer Bubble ja nun mal ist, überlegen, was du sagst. Das ist meine persönliche
Ja,
Meinung.
also sind wir mal ehrlich, die Ost Division macht keinen Spaß zu gucken. Die Ost Division ist meiner Meinung nach für zwei Teams. Also du hast Wien, du hast Thunder und du hast Wrocław. Alles andere sind Bye Weeks.